Und für uns, was wir in dieser Situation sehen, Jesus sieht den Lahmen in seinem Zustand. Er sieht auch seine Lethargie, dass er aufgegeben hat. Ich kann nicht. Und er fordert ihn heraus. Also der erste Punkt, Jesus sieht dich in deiner Situation. Wie oft ist es so, dass wir uns irgendwo hilflos fühlen? Wir kämpfen vielleicht mit Sünde schon seit Jahren und wir sehen nicht darüber hinweg. Und immer wieder passiert dasselbe und wir wollen es doch eigentlich im Grunde anders und es ändert sich doch nichts. Haben wir aufgegeben? Suchen wir noch den, der da helfen kann? Oder sind wir auch lethargisch? Willst du gesund werden? Der zweite Punkt, Jesus fordert den Glauben. Und da lese ich die Verse 7 bis 16. Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der dir das zu dir gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Jesus sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er forderte den Glauben des Lahmen in doppelter Weise heraus. Ja, in Jesaja 35 haben wir gehört, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Glaubst du, dass sich noch etwas ändern kann in deinem Leben? Glaubst du, dass derjenige, der dir diese Worte sagt, auch solche Wunder tun kann? Dieser lahme Mann hatte scheinbar noch nichts von Jesus gehört. Denn er fragte nicht Jesus, kannst du mich heilen? Jesus war scheinbar da mehr oder weniger allein. Es steht nichts, dass seine Jünger dabei waren. Wie es dazu kommt, dass Johannes das schreibt, ob Jesus ihm das erzählt hat oder ob doch vielleicht Johannes dabei war, wir wissen es nicht. Aber hier wird sichtbar, Jesus machte viele Sachen im Verborgenen, ohne große Aufhebens daraus zu machen, ohne zu Heilungsversammlungen einzuladen. Er heilte den Mann und als dann plötzlich Leute aufmerksam wurden, ging er. Er war weg. Der Geheilte konnte nicht mehr sagen, der da war es. Er war verschwunden. Aber Jesus weiß, wo er den Lahmen wieder trifft, nämlich dort, wo der Lahme Gott dankt für seine Heilung. Und das ist der erste Schritt aus dem Glauben heraus. Gott, du hast mir geholfen in meiner großen Not. Und er geht in den Tempel, um Gott zu danken. Und dann trifft ihn Jesus dort und sagt ihm, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Wenn ihr die Situation da so hört, wie das gelaufen ist, dann merkt ihr zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten. Der eine, der vertraut hat, der aktiv war und auf das Wort Gottes gehört hat, und die anderen, die nur eine Übertretung gesehen haben. Die Übertretung des Gesetzes. Was steckt da dahinter in diesem Konflikt, der hier langsam anfängt und sich so entwickelt, wie wenn du einen Dampfkochtopf auf den Herd stellst? Jetzt beginnt es langsam zu kochen, aber es wird noch mehr daraus. Ein einfaches Wunder und die Leute rundherum realisieren das, aber die angesehenen führenden Männer sehen nicht, dass ein Lahmer geheilt wurde, sondern sie sehen, dass ein Mann ein Bett trägt. Wie seltsam ist unsere Wahrnehmung. Und da gehen wir nochmals zurück zum Jesaja. Was zeigt uns der Jesaja? Er zeigt, dass Gott ein Anliegen hat zu retten, dass Gott nicht die Wüste ewig so dürr und leer stehen lassen will, sondern er will, dass da etwas blüht. Er will nicht die Trauergesichter der Lahmen und Blinden und ja, der Menschen, die so leiden, sondern er will ihnen Freude schenken. Und dafür arbeitet er. Und da sieht man ein Verständnis, das unterschiedlich gelagert ist. Wir lesen die Schöpfungsgeschichte. Und am siebten Tag ruhte Gott. Und deshalb wurde der Sabbat eingeführt. Ja, und Gott hat gesagt, haltet diesen Tag, um daran zu denken. Aber um was geht es dabei? Dabei geht es doch darum, sich auszurichten darauf, dass wir bei Gott Frieden finden, dass wir bei Gott die Ruhe finden. In dem, was Gott in unserem Leben tut, kommen wir zur Ruhe und finden Frieden. Nur dort. Und dafür war der Sabbat da. Nicht dafür, dass jeder mürrisch seine Arbeit liegen lässt und denkt, wann ist endlich Montag, dann kann ich endlich wieder Geld verdienen. Ja, und das, was danach passiert, das ist auch interessant, nämlich von da weg wird nirgends mehr gesagt, dass Gott geruht hat. Weder mit Abraham irgendwo mal einen Tag in der Sonne chillen, noch mit Isaac oder Jakob. Ich meine, das waren seine Leute, seine Freunde, zu denen er sich gestellt hat. Und er hat nie mit ihnen einen Sabbat gefeiert. Nein, seit dem Sündenfall ist Gott ständig darauf bedacht, Menschen zu retten, das Dürre zu begießen, damit da etwas wachsen kann, Menschen zu heilen und herauszuretten, damit sie den Frieden bei ihm finden. Das ist das, was Gott tun will und tut. Und deshalb hier dieser Konflikt. Ein Wunder und der Glaubende sieht den Lahmen, der jetzt springt, der sieht die Erfüllung von Jesaja 35 und Der Gesetzliche sieht nur, der hält den Sabbat nicht. Der muss bestraft werden. Und in Konsequenz für den Lahmen ist nun die Situation da. Vorher war er lahm. Er konnte nichts tun. Deshalb konnte er auch keine Verantwortung tragen. Jetzt ist er gesund. Er kann herumspringen. Er kann alles Mögliche machen. Er kann seine Möglichkeiten unterschiedlich einsetzen. Und damit trägt er Verantwortung für sein Tun. Und er merkt das bei den ersten Schritten. Schon kommen die Pharisäer: Du trägst die Verantwortung, dass du dein Bett trägst. Und was muss er machen? Hilfe! Bin ich jetzt verurteilt? Und schon im Jesaja und im Jeremia wird die Verletzung des Sabbats sehr scharf geahndet. Die Pharisäer haben das ein Stück weit auf die Spitze getrieben und haben zum Teil das sogar zum Todesurteil gemacht. Jetzt stellt euch vor, vorher lahm am Boden gelegen und jetzt läuft er herum und soll demnächst getötet werden. Was ist denn das für ein Wechsel? Jesus, der den Lahmen heilt, der hat ein Leben für ihn. Und der Lahme rettet sich, indem er den Pharisäern sagt: Jesus war es. Und wo sind wir jetzt? Und wenn ihr beim Johannesevangelium am Lesen seid, lest nie nur die Wunder, sondern lest noch weiter. Denn die Geschichte geht weiter. Und vieles von den Wundern wird uns dann anschließend erklärt. Also jetzt haben wir gelernt, Jesus fordert den Glauben heraus. Nicht nur den des Gelähmten, der jetzt aus Glauben laufen kann, sondern auch den Glauben der Pharisäer, die eigentlich ein Wunder gesehen haben, aber blind waren. Das zweite Wunder wäre, dass sie endlich sehen. Die Blinden sollen ja auch sehend werden. Jetzt geht die Geschichte weiter und ich lese die Verse 17 bis 20. Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke auch ich, entgegnete Jesus ihnen. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Daraufhin erwiderte Jesus: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus ist scheinbar da in den direkten Konflikt mit den Pharisäern eingestiegen. So wie das hier klingt, steht er da mitten unter diesen führenden Männern und steht Rede und Antwort dafür, was geschehen ist. Er lässt nicht den Lahmen hängen und versteckt sich schnell. Nein, er steht dazu. Und das, was da auch sichtbar wird, die Pharisäer, die lebten ständig in der Angst, etwas zu tun, was vor Gott nicht in Ordnung war, weil sie durch ihr Tun vor Gott gerecht sein wollten. Es ging ihnen um ihre Ehre, um Anerkennung und ganz sicher auch zu einem Stück um ihre Macht. Und da steht einer, der behauptet, er hat höhere Macht und er setzt sich über ihre Regeln hinweg. Und dazu werden sie an das erinnert, was beim Sündenfall ja so klar war. Du wirst sein wie Gott. Und der redet, dass er der Sohn vom Vater ist. Sein wie Gott, das ist doch die größte Sünde. Daraus entsteht jede Sünde. Sich selber unabhängig machen von Gott, denken Sie dabei. Aber bei Jesus ist das Sein wie Gott die absolute Abhängigkeit von Gott. Deshalb sagt Jesus, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Der Vater macht Lahme gehend. Und dann schaut mal die ganze israelitische Geschichte an. Alle die Propheten da, die da erwähnt werden, das waren nie starke Männer am Anfang. Nein, Gott hat sie gerufen und hat aus Lahmen Gehende gemacht. Er hat sie gerufen und er hat aus Stummen Redende gemacht. Er hat ihnen die Augen geöffnet und hat aus Blinden Sehende gemacht. Und sie haben Gottes Herrlichkeit bekannt gemacht, Gottes Zukunft den Menschen gepredigt. Das, was den Menschen hilft, mit Gott auf ihrem Lebensweg ans Ziel zu kommen. Gott hat das mit den Propheten schon gemacht, mit den Alten, mit einem David und mit anderen. Und Jesus macht nur genau dasselbe, nur an einem ganz normalen Lahmen da in 5 Säulenhallen. Er tut, was er den Vater tun gesehen hat. Und das zeigt die Abhängigkeit. Jesus ist vollkommen abhängig vom Vater. Und wenn ihr im Johannesevangelium weiterlest, dann kommt später, ich glaube Kapitel 13 oder 14 ist es, kommt er darauf, dass er das nochmals ganz, ganz klar macht, damit wir das ja nie vergessen. Da kommt der Weinstock. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und uns betrifft das also ganz genau gleich. Wenn wir Religiosität leben wollen, um vor Gott zu bestehen und irgendwie gut zu sein und Macht zu haben, dann sind wir nicht am Weinstock dran. Nur wenn wir in der Abhängigkeit von Jesus unseren Dienst tun, auf ihn schauen und auf ihn hören, uns von ihm führen lassen, dann fließt so alles vom Vater, durch Jesus durch, durch uns durch, zu unserem Nächsten. Und da sind wir beim Wasser, von dem wir die letzte Zeit immer wieder gehört haben und das auch da noch in diesen Säulenhallen in Menge vorhanden war. Aber Jesus schenkt das Wasser, das die Wüste aufblühen lässt. Und das wird da sichtbar. In der Abhängigkeit vom Vater. Worauf zielt dein Glaube ab? Auf was ist dein Glaube ausgerichtet? Willst du dadurch, dass du alles richtig machst, vor anderen und vor Gott angesehen sein? Oder willst du die Gemeinschaft mit Gott aus Liebe zu ihm? Das ist zweierlei. Und es wird in all deinen Entscheidungen sichtbar, auf welche Art du glaubst, ob es um dich geht oder ob es um Gott geht, in deinem Leben und in deinem Glauben. Und ich lese weiter die Verse 21 bis 25. Jesus sagt da, er wird von den Toten auferwecken und lebendig machen, wen er will, genau wie der Vater. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Und ich versichere euch, die Zeit kommt, ja, sie ist bereits da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Mit diesen Worten stellt Jesus die Pharisäer vor die Frage ihres Glaubens. Was glaubst du ganz persönlich? Und gerade mit dem letzten Satz hat er klar gemacht, es gibt ganz sicher auch unter den Pharisäern solche, die hören und damit aus den Toten auferstehen. Jesus meint da an dieser Stelle nicht die, die schon im Grab liegen. Nein, er meint eindeutig Menschen, die in ihrem natürlichen Leben getrennt sind von Gott. Ja, beim Sündenfall, da warnte Gott die Menschen, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und wir denken natürlich, zack, bumm, tot, am Boden, fertig, Schluss. Und Adam und Eva sind nicht umgefallen. Also stimmt das nicht, was Gott da gesagt hat. Nee, das ist nicht so. Gott redete von einem geistlichen Tod, und zwar von der Trennung von Gott. Eben unabhängig sein von Gott. Das ist Todsein. Das echte Leben, das kommt nur von Gott. Und in diesem Text, in dem wir hier gehört haben, redet Jesus davon, Jesus wird von den Toten auferwecken und lebendig machen, wen er will, genau wie der Vater. Und dann kommt das, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die, die hören, die werden leben. Ja, wenn die Botschaft von Jesus dir ins Herz hineinkommt und du sie nicht abblockst in deiner Gier nach eigener Macht und Anerkennung, dann verändert das in deinem Leben etwas. Es bringt dir ewiges Leben. Und die Verheißung, die Jesus da macht, ist ja wirklich ganz gewaltig. Stell dir mal vor, du müsstest vor einem Gericht für alles, was du in deinem Leben gemacht hast, gerade stehen. Und alles wird ausgebreitet. Jeder hört alles, was du gemacht hast. Also, für mich wäre das der größte Horror. Wirklich. Und dann ganz am Ende sagt Jesus, halt, halt, ich habe für ihn bezahlt. Denk dir, so wird das gehen, wenn mal alle Menschen gerichtet werden, dass absolut von jedem alles ausgebreitet wird. Jesus sagt hier, nein, so läuft diese Geschichte nicht. Er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Er weiß, dass wir tot sind in unseren Sünden und sein Leben brauchen. Und das muss er nicht vor allen Menschen ausbreiten. Denn eigentlich ist das allen klar. Auch die Pharisäer hatten diesen Lahmen so lange liegen sehen. Okay, nach vielen Jahren haben sie schon längst über ihn hinweggesehen. Aber dass er jetzt lebendig wurde, die Veränderung, die haben sie gesehen. Ja, wenn Gott etwas in unserem Leben tut, dann wird das sichtbar. Und er muss nicht alles Schlechte zuerst ausbreiten. Deshalb sagt Jesus hier, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Moment, wo steht das? Etwas suche ich immer noch. Es steht auch, dass wir nicht ins Gericht kommen. Vers 24. Moment. Ja, ich habe es nicht ausgedruckt, tut mir leid. Aber das ist die Realität, die Gott uns da klar machen will. Jesus schenkt den Glaubenden ewiges Leben und bewahrt sie vor dem Gericht. Und das ist das, was die Freude wirklich groß macht. Es ist nicht nur das, dass wir wieder gehen können, dass wir hören und sehen können, dass wir reden können und anderen davon erzählen, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat, sondern es ist auch die Freude, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gott und nicht erst noch durch so ein Gericht, in dem unsere Schande ausgebreitet wird, sondern wirklich seine Herrlichkeit und seine Gnade und Barmherzigkeit erfahren dürfen. Jesus Christus lebte in der vollkommenen Liebe zum Vater und daraus in der vollkommenen Gemeinschaft mit dem Vater. Er achtete auf alles, was der Vater tat, und deshalb hat er auch alles so getan, wie er es getan hatte. Aus dieser Liebe ging er schlussendlich sogar ans Kreuz, weil er uns Menschen retten wollte. Und das einzig Maßgebende und wirklich Verändernde konnte er nur am Kreuz für uns tun. Jesus sieht dich, egal in welcher Situation du steckst, egal mit was du schon seit Jahren kämpfst, und er will dir helfen, er will dir heraushelfen. Vertraust du ihm in Liebe? Lebst du in Abhängigkeit von Jesus, indem du auf ihn schaust und dich von ihm führen lässt? Wir wollen miteinander jetzt das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist für solche Menschen da, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, die das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, für sich selber in Anspruch nehmen, die Jesus ihre Sünden bringen und ihn um Vergebung bitten. Und es ist, um daran zu denken, was Jesus für uns getan hat, diese grundlegende Veränderung, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Ich möchte für das Brot danken und dann möchte ich Wolfi bitten, mir beim Austeilen zu helfen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dies Leben für uns gegeben hast, dass du aus Liebe zum Vater die Rettungsaktion bis zum Ende durchgeführt hast, dass du auch mich gerettet hast und dass du uns alle ans Ziel bringen willst. Herr, ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du auch unsere Lahmheit und unsere Taubheit und Blindheit, unsere Stummheit heilst und dass du deine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar machst. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.